Hoi miteinander, schön seid ihr dabei beim Podcast über Gendermedizin und warum sie das Leben von Frauen und Männern und generell aller Menschen angenehmer macht. In der Medizin ist eine Ungleichbehandlung der Geschlechter oft gesünder, ja sie kann sogar Leben retten. Mein Name ist Binja Silberschmidt, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und hole für euch Folge für Folge wissenschaftliche Antworten und praktische Tipps von Expertinnen und Experten, etwa zu Unterschieden bei Hormonen, Schlafverhalten, mentaler Gesundheit oder Schmerzempfinden. Auch immer dabei, Fragen von euch. In Folge 2 nehmen wir Testosteron, Östrogen und Co. unter die Lupe. Wie beeinflussen Hormone die Geschlechter? Von der Zeugung bis ins hohe Alter. In welchen Lebensphasen fordern uns Hormone richtig heraus? Wann schützen sie uns? Und wo kann die Gendermedizin den Alltag von uns allen verbessern? Wir reden drüber. Ich freue mich sehr auf meine heutigen Gästinnen, beide in unterschiedlichen Gebieten unterwegs. Eine weiß viel über Hormone von Kindheit bis zur Pubertät, die andere ab dem Erwachsenenalter. Heute dürfen wir im Inselspital Bern aufzeichnen bei Susanna Weidlinger, Oberärztin in der Gynäkologie und Präsidentin der Schweizerischen Menopausegesellschaft. Grüezi, danke, dürfen wir hier sein.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, Hormone begleiten uns alle ein Leben lang, deshalb zuerst gleich die Frage, was sind Hormone überhaupt?
Hormone sind Botenstoffe, die in verschiedenen hormonbildenden Organen oder sogenannten Hormondrüsen, wie zum Beispiel der Schilddrüse oder dem Eierstock oder dem Hoden, produziert werden, in die Blutbahn abgegeben werden und dann teilweise an weit entfernten Effektororganen bestimmte Reaktionen auslösen. So ist es zum Beispiel, wenn der Eierstock Östrogen ausschüttet, dann führt das zum Brustwachstum bei der Frau oder zum Auslösen des Menstruationszykluses. Oder im Hoden produzierte Testosteron führt zum Beispiel zum Peniswachstum, zum Hodenwachstum, zur Ausbildung der Geschlechtsbehaarung.
Also die bekanntesten Hormone, die sind wohl Testosteron und Östrogen, wie Sie gerade erwähnt haben. Haben wir alle diese Hormone in uns?
Ja, Männer als auch Frauen haben Östrogen als auch Testosteron. Wir haben also beides. Einen großen Unterschied gibt es in der Menge. So haben Männer 10- bis 20-fach mehr Testosteron als Frauen. Und Frauen haben zyklusabhängig 2- bis 10-fach mehr Östrogen im Vergleich zu den Männern.
Und was das bedeutet, darüber sprechen wir später. Meine zweite Gesprächsgästin ist Uchenna Kennedy, Kinderchirurgin und Oberärztin am Kinderspital Zürich mit Schwerpunkt Kinderurologie. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, ich freue mich hier zu sein.
Ja, eine Urologin ist im allgemeinen Verständnis eine Ärztin für Männer. Sie sind Kinderurologin. Erklären Sie kurz Ihren Beruf.
Genau, das ist so, dass die meisten an das denken, wenn man Urologin sagt. Kinderurologin beschäftigt sich mit der Chirurgie im Bereich der Niere, der ableitenden Harnwege, der Blase und im Genitalbereich. Mein Schwerpunkt liegt bei der Urogynäkologie, also alle angeborenen Varianten bei Mädchen im Genitalbereich und auch ich betreue intergeschlechtliche Kinder und ihre Familien.
Und Sie sind Gendermedizin-Spezialistin, haben ein CAS, Sex and Gender Medicine, gemacht. Was sind die Gründe, dass Sie sich dafür entschieden haben?
In meiner klinischen Tätigkeit beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Gender-Identität und auch mit den Geschlechts- und Genitalorganen. Und daher hat mich dieses Thema von Anfang an direkt fasziniert und interessiert. Es war eine Stelle dafür ausgeschrieben und um mir eine Basis zu schaffen und auch grundsätzliche Kenntnisse zu erlangen, habe ich diesen CAS dann durchgeführt.
Wir sprechen heute über Hormone und was die mit uns machen und haben uns bei der Bevölkerung umgehört, was sie beschäftigt dazu.
Also ich habe das Gefühl, ich bin immer gleich. Mein Freund merkt es auch nicht. Mega viele sagen, die Frau ist irgendwie voll anders, sich drauf oder hat Hungerattacke oder so. Und ich hingegen gar nicht.
Vielleicht kann ich es auch nicht als Hormon identifizieren. Ich bin dann eher so, wahrscheinlich bin ich einfach gestresst, aber vielleicht wären es auch die Hormone, wo wir sagen, spielt alles ein bisschen verrückt, aber ich sage es dann eher, ich habe zu viel zu tun oder zu grossen Stress im Leben.
Also ich habe mich im Studium stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber gerade eigentlich später, wo ich so ein bisschen starke Stresserfahrungen gemacht habe, während dem Studium kombiniert mit Arbeiten, habe ich so ein bisschen den Einfluss gemerkt, dass meine Hormone wahrscheinlich so ein bisschen nicht im Gleichgewicht sind.
Spontan, dass es ziemlich einen starken Einfluss hat auf eigentlich alles. Auf den Schlaf, auf das tägliche Leben. Aber viel mehr im Detail weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es betrifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer und eigentlich alle. Und ich glaube, man sollte sich auch immer mehr damit auseinandersetzen.
Ja, das tun wir. Wir setzen uns damit auseinander und kommen sicher auf die eine oder andere Aussage noch zu sprechen. Beginnen wir doch ganz von vorn. Uchenna Kennedy, ab wann spielen Hormone in unserem Leben eigentlich eine Rolle?
Ja, da kann man sagen, wirklich ganz von Anfang an, nämlich bereits während der Schwangerschaft. Vielleicht beginne ich ganz von vorne. Am Anfang entwickeln sich beide Geschlechter gleich oder alle Geschlechter gleich. Und so ab der 6., 7. Schwangerschaftswoche spielen dann die Gene, also die DNA-Chromosomen, eine erste Rolle. Die entscheiden oder beeinflussen, dass sich unsere Keimdrüsen entweder in Hoden oder in Eierstöcke oder irgendeine Variation davon entwickeln. Und diese Keimdrüsen bilden dann eben die Hormone. Ich denke, hier haben wir schon erwähnt, die bekanntesten sind Testosteron und Östrogen. Und beispielsweise das Testosteron hat dann einen ganz wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechtsorgane, also auf die Ausbildung des Penis oder des Nebenhodens und auch auf die Entwicklung weiterer Organe. Zum Beispiel weiß man, dass das Testosteron auch einen Einfluss auf das Gehirn hat.
Und man sagt ja auch immer wieder Stress in der Schwangerschaft, also durch die Mutter oder durch den Partner oder die Partnerin, hat auch einen Einfluss auf das Ungeborene. Inwiefern stimmt das eigentlich?
Genau, das sagt man. Ich denke, den ganz klaren Mechanismus weiß man nicht. Es gibt aber zum Beispiel Studien aus der Vergangenheit, als es eine Hungersnot gab. Und da hat man gesehen, dass hier wahrscheinlich die Epigenetik eine Rolle spielt. Also das ist die Veränderung des Erbgutes im Nachhinein. Und dass so zum Beispiel, wenn eine Mutter unter Hunger leidet, was Stress ist für den Körper, dass das einen Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko, also zum Beispiel auf das Herzinfarktrisiko für das zukünftige Kind haben kann.
Also im Bauch schon spielen Hormone eine Rolle. Wie ist es, wenn das Kind dann auf der Welt ist?
Also eben im Bauch hat man sehr viel Hormonwirkung. Man ist einer hohen Hormonmenge ausgesetzt. Und nach der Geburt ist es eigentlich so, dass diese Hormone ziemlich stark abfallen. Dies führt dann wahrscheinlich wieder in einem zweiten Schritt zu einer Aktivierung der Hormonachse. Und so sieht man so zwischen dem 2. und 4. Lebensmonat als Peak die sogenannte Mini-Puberty-Phase.
Das ist das übersetzt? Die Mini-Pubertät?
Genau, genau.
Habe ich noch nie gehört.
Hatte ich eigentlich wirklich im ganzen Studium auch nie gehört. Und ich finde, es ist eine total spannende Phase, weil in dieser Zeit wird die ganze Hormonachse der Sexualhormone aktiviert und man kann die Hormonwerte messen und die sind fast gleich hoch wie in der wirklichen Pubertät später.
Und was sagt uns diese Mini-Pubertät aus?
Die Bedeutung der Mini-Pubertät ist wahrscheinlich noch der letzte Schritt der Entwicklung der Geschlechtsorgane. Zum Beispiel sieht man, dass Hoden, die nicht ganz ins Hodensäckchen gewandert sind während der Schwangerschaft, dass die dann mit diesem letzten, mit dieser letzten Hormondosis noch nach unten wandern. Und für uns aus medizinischer Sicht ist es natürlich rein diagnostisch eine ganz wichtige Phase, weil wir in dieser Zeit die Hormonachse prüfen können. Danach kann man bei Kindern für sehr, sehr lange Zeit eigentlich gar keine Geschlechtshormone mehr messen. Das ist die sogenannte hormonelle Ruheperiode, die bis zur eigentlichen Pubertät dann andauert.
Heißt das, in der Kindheit eigentlich bis zur Pubertät spielen Hormone dann keine Rolle mehr?
Genau.
Also ich glaube, genau, man muss immer sagen, die Sexualhormone spielen keine Rolle. Die anderen Hormone, die Schilddrüsenhormone, die Cortisolachse, die Nebennierenrindenhormone, die Nebenschilddrüsenhormone und so weiter spielen sehr wohl eine Rolle. Aber ja, die Sexualhormonachse ist so gut wie stillgelegt.
Genau.
Und gibt es in dieser Phase Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen den Geschlechtern?
Ja, das ist so. Auch in dieser Phase sieht man Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Natürlich kann man sagen, dass die interindividuelle Variabilität sehr groß ist und teils größer als die Unterschiede, die man zwischen den Geschlechtern sieht. Es gibt aber schon bestimmte Bereiche, wo man Geschlechtsunterschiede feststellen kann.
Und welche sind das?
Beispielsweise beginnen wir gleich nach der Geburt. Angeborene Fehlbildungen sind häufiger bei Jungen im Vergleich zu Mädchen. Oder man weiß auch, dass zum Beispiel bei frühgeborenen Kindern die männlichen Babys, also Frühgeborenen, anfälliger sind auf zum Beispiel eine Schädigung des Hirns durch eine Infektion oder durch einen Sauerstoffmangel. Wahrscheinlich hat das mit dem Testosteroneinfluss während der Schwangerschaft und im Bereich der Geburt zu tun.
Und wie sehen die Einflüsse im weiteren Verlauf der Kindheit aus?
Also sagen wir, im Kindergarten-Schulalter sieht man Unterschiede vor allem zum Beispiel im Bereich der kognitiven Entwicklungsstörungen. Also als Beispiel würde ich Autismus-Spektrum oder ADHS nennen, das sehr viel häufiger bei Jungs oder bei Knaben im Vergleich zu Mädchen auftritt. Wahrscheinlich ist dort der Unterschied weniger an die Hormone gebunden, sondern mehr an die Gene, also an die Chromosomen. Da haben ja die Mädchen haben 2 X-Chromosomen und die Jungs haben XY. Und viele Gene, die hier eine Rolle spielen, liegen auf diesen X-Chromosomen. Und deshalb haben wahrscheinlich die Mädchen mehr Kompensation, da sie 2 solche Chromosomen haben.
Was wäre denn hier Ihre Empfehlung? Sollte man da irgendwie besser drauf eingehen jetzt auf Jungen in diesem jungen Alter?
Ja, ich denke, uns sind doch einige Unterschiede bekannt. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Kollegen von der Neonatologie spreche, dann wissen die das und es gibt auch einige Studien, die das wirklich belegen, dass es hier Unterschiede gibt. Was ich denke, was wichtig ist, ist, dass man hier wirklich auf die Frühförderung achtet, dass man versucht, möglichst früh, wenn man einen Unterschied kennt und weiß, dass es Folgen für das ganze Leben haben kann, dass man versucht, diese Kinder möglichst früh zu unterstützen. Eben in einem Weg, wo man näher zur individualisierten Medizin geht. Was wir sehen, zum Beispiel bei diesen kognitiven Entwicklungsstörungen, ist, dass das Spektrum bei den Jungs breiter ist. Also man hat mehr Outliers, mehr Jungs, die zum Beispiel im sehr hohen Intelligenzbereich sind und dafür auch mehr im tieferen Bereich. Und die Mädchen befinden sich eher in der Mitte. Aber über das ganze Spektrum hinweg ist natürlich die individuelle Variabilität noch viel größer.
Haben auch Mädchen gewisse Nachteile hormonell?
Die überschießende Antwort des Immunsystems gehört sicher zu den Nachteilen in dem Sinne. Zum Beispiel könnte man das Beispiel der Impfungen nennen, das ich sehr spannend finde, weil es uns ja alle betrifft. Bei den Impfungen sieht man, dass die Mädchen zwar besser auf die Impfung ansprechen, sie entwickeln höhere Impftiter bei der gleichen Dosis beispielsweise, aber sie haben auch ein höheres Risiko für Nebenwirkungen durch die Impfungen. Und da würde ich mir jetzt für die Zukunft wünschen, dass man vielleicht die Impfdosen anpassen könnte an geschlechtsspezifische Dosen.
Hätten Sie da Empfehlungen jetzt, genderspezifische in der Behandlung von Mädchen, Jungen, allgemein Kindern?
Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, an dem wir stehen mit der Gendermedizin. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Unterschiede gefunden, viele Unterschiede beschrieben, aber es hat noch nicht immer den Weg in die medizinischen Leitlinien und in die tägliche medizinische Praxis gefunden. Das heißt, mein Wunsch ist es, dass wir wirklich Forschung und Studien haben, die an der Umsetzung arbeiten, wie wir dieses Wissen, das wir aus den vergangenen Studien haben, umsetzen können und tatsächlich eben geschlechtsspezifische Dosierungen beispielsweise etablieren könnten.
Also zum Beispiel bei den Impfdosen.
Mhm.
Ja, die wohl bekannteste Phase kommt nach der Kindheit, wenn die Hormone so richtig sich zu zeigen beginnen, ja manchmal auch verrückt spielen. Welche Aufgabe, welche Einflüsse haben Sie in der Pubertät bei Jungen und Mädchen?
Ja, in der Pubertät spielen die Hormone natürlich eine absolut zentrale Rolle. Zum einen, ich sage den Kindern immer, man entwickelt sich eben von Mädchen zur Frau oder vom Jungen zum Mann oder einfach zu einem erwachsenen Menschen. Und zum einen gehört dazu natürlich auch die Entwicklung der Geschlechtsmerkmale, aber auch, es hat auch einen Einfluss auf ganz viele andere Organe, zum Beispiel auf das Wachstum, also auf die Muskulatur, auf den Knochen. Und am Ende sieht man dann noch die letzten Effekte, wie beispielsweise den Stimmbruch.
Jetzt zeigen neuere Studien, dass Mädchen immer früher in die Pubertät kommen. Warum?
Ja, also wenn man das über die Zeit darstellt, dann sieht man, dass im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 100 Jahren, dass tatsächlich die Pubertät früher beginnt. Sagen wir, vor 100 Jahren ist man mit 17 in die Pubertät gekommen und heute ist das mit 12. Aber wenn man die letzten 30, 40 Jahre anschaut, ist dieser Unterschied nicht mehr so groß. Ich denke, es hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass man eine gute Ernährung, einen gesunden Lebensstil hat und dass so der Körper die Möglichkeit hat, bereits früher in die Pubertät zu treten.
Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so. Da gibt es so einen säkulären Trend. Und die Hauptursachen, die man annimmt, sind, wie du schon gesagt hast, sind vor allem eine bessere medizinische Versorgung heutzutage. Also das chronische Krankheiten und Infektionskrankheiten einfach besser therapiert werden können, dass die Leute insgesamt gesünder sind und dass wir einfach besser ernährt sind, teilweise auch fast überernährt. Und zum Auslösen der Pubertät braucht es einerseits einen gewissen Energielevel im Körper und natürlich ist es auch von der Genetik beeinflusst. Genau. In Diskussion, wieso die Pubertät immer früher kommt, aber da gibt es wenig wissenschaftliche Belege dafür, sind auch endokrine Disruptoren, also irgendwelche chemischen Stoffe wie Phthalate oder Bisphenol A, dass die auch daran, also Hormonstörer, beteiligt sind, aber ja, die Datenlage ist da schwach. Ich glaube, es ist vor allem die medizinische Versorgung, die besser ist als noch vor 100 Jahren und der Ernährungszustand, der deutlich besser ist.
Wieso kommen denn nicht Jungen auch früher in die Pubertät?
Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Es ist einfach viel weniger gut belegt und auch viel weniger gut ersichtlich. Gell? Bei Mädchen diese Menarche, die erste Menstruationsblutung im Leben eines Mädchens oder einer Frau, ist so ein zentraler, einschneidender Moment. Fast jedes Mädchen weiß, mit welchem Alter es das hatte.
Das ist in dem Fall vielleicht einfach noch nicht so gut untersucht.
Und es ist nicht so gut untersucht und auch schleichender. Es gibt dieses eine einschneidende Erlebnis, gibt es bei den Buben in dem Sinne nicht.
Ja, genau. Und ich denke schon, dass dieser säkuläre Trend schon auch die Jungs betrifft, natürlich. Aber wie du gesagt hast, das Offensichtliche, die Menarche, also die erste Menstruationsblutung, ist natürlich viel einfacher festzuhalten als der Wachstumsschub oder vielleicht das Hodenwachstum.
Würden Sie sich hier wünschen, dass irgendwo noch mehr Forschung betrieben würde?
Ich glaube, was mich fasziniert an den Hormonen und ich sehr spannend finde, ist eben, was sind denn genau die Auslöser für die Pubertät oder was sind die Auslöser für die Mini-Pubertät? Das ist etwas, was wir noch nicht ganz genau beantworten können und was ich denke, das ist ein sehr spannendes Thema.
Nun, neben den Hormonen in der Pubertät sind Hormone wohl am bekanntesten im Zusammenhang mit dem Zyklus der Frau. Warum haben Frauen eigentlich solche hormonellen Schwankungen?
Der Menstruationszyklus ist ja eigentlich dafür da, um uns zu reproduzieren. Und das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben des menschlichen Daseins. Ansonsten würden wir ja aussterben. Und der Menstruationszyklus, der sorgt immer dafür, dass in der ersten Zyklusphase ein Eibläschen heranwächst und wir den Eisprung haben. Und in der zweiten Zyklushälfte potenziell sich eine Schwangerschaft in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann. Und es wird mit dem Menstruationszyklus immer dafür gesorgt, dass quasi immer ein gutes Bett für den Embryo da ist. Das wird in der ersten Zyklushälfte baut sich die Gebärmutterschleimhaut unter den steigenden Östrogenspiegeln durch das wachsende Eibläschen baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf. Und in der zweiten Zyklushälfte, wenn dann das Eibläschen gesprungen ist, wenn es zum Eisprung gekommen ist, dann entsteht der Gelbkörper und der produziert plötzlich auch Progesteron. Und Progesteron sorgt dafür, dass diese hoch aufgebaute Gebärmutterschleimhaut umgewandelt wird, ganz aufnahmefähig wird, dass für den Fall, dass es zu einer Befruchtung der Eizelle gekommen wäre und dass da ein Embryo da wäre, dass sich der quasi in der Gebärmutterschleimhaut ganz gemütlich machen könnte, sich einnisten könnte. Und wenn nach 2 Wochen, also die zweite Zyklusphase dauert auch circa 2 Wochen wie die erste, wenn nach 2 Wochen kein Embryo sich da drinnen in der Schleimhaut gemütlich gemacht hat, dann gibt es da kein HCG, kein Schwangerschaftshormon. Und dann ist das Signal für den Gelbkörper, dass er zugrunde geht, dass die Progesteron- und Östrogenproduktion quasi abfällt. Die Schleimhaut wird dadurch instabil, es wird alles sauber ausgestoßen aus der Gebärmutter, es wird quasi sauber Rasen gemäht. Und dann beginnt das alles wieder von vorne und es wird wieder ein frisches, schönes Bett aufgebaut und eine potenzielle im nächsten Zyklus potenziell versucht, schwanger zu werden.
Und bei Frauen zeigen sich diese ganzen Phasen ja teilweise in Stimmungsschwankungen zu den unterschiedlichen Zeiten oder mit Heißhungerattacken oder was auch immer. Gewisse, wir haben es auch in der Umfrage gehört, spüren das offenbar gar nicht. Warum ist das so?
Ja, das ist genetisch auch bedingt. Man muss ehrlich sagen, 70-80% aller Frauen nehmen irgendwelche zyklusassoziierten Symptome wahr. Aber ein sogenanntes prämenstruelles Syndrom, das man vor allem in der zweiten Zyklusphase hat, wo ja Progesteron und Östrogen die Spiegel sehr, sehr hoch sind, daran leiden circa 20-30% aller Frauen. Also die wirklich zyklusassoziierte Beschwerden haben, wie zum Beispiel körperliche Symptome, Blähungen oder Wassereinlagerungen oder Migräneattacken oder auch psychische Instabilitäten, Weinerlichkeit, Reizbarkeit, genau, Impulsivität, genau. 20-30% der Frauen haben ein prämenstruelles Syndrom.
Kann ich da etwas dazwischen fragen? Aber es gibt ja da sicherlich auch einen gesellschaftlichen Faktor, oder? Man sagt doch, dass es in gewissen Ländern viel häufiger ist, das prämenstruelle Syndrom, als in anderen.
Das hängt einfach damit zusammen, wie Symptome interpretiert werden. Und auch in der Menopausenmedizin zum Beispiel in den japanischen Ländern haben nur 10% aller Frauen Menopausenbeschwerden oder klagen über solche Symptome, während es in unseren Breitengraden zu 80% der Frauen Menopausenbeschwerden haben. Mhm. Genau, aber hängt einfach auch mit der Sozialisation zusammen. In Japan sind Frauen in der Menopause gelten als besonders weise und als besonders wertvoll für die Gesellschaft, während es jetzt im europäischen Raum man die Menopause eher tabuisiert und eher negativ belegt mit einem Verlust der Fruchtbarkeit, mit einem Verlust der Attraktivität, mit dem Eintritt in die zweite, weniger wertvolle, senile Lebensphase. Ja, genau.
Wenn bei den Frauen das Östrogen abzusinken beginnt, dann kommen wir in die Perimenopause. Was geschieht da?
Es ist gar nicht so, dass das immer nur abnimmt, sondern es schwankt extrem. Man kann sich das so vorstellen, wir haben ein Hormonsystem, eine Hormonachse, das Gehirn badet sehr gerne im Östrogen und der Eierstock produziert dieses. Und das ist ein perfekt getakteter Regelkreislauf in der Prämenopause, also vor der Menopause im Bereich des reproduktiven Lebensalters. Da funktioniert dieses System perfekt. Das ist wie ein schnurrender Motor, der schnurrt wie ein kleines Kätzchen. Wir produzieren jedes Monat ein Ei und sind reproduktionsfähig. In der Perimenopause wird der Eierstock zunehmend schwach, zunehmend älter, leerer. Es sind nicht mehr so viele Eizellen übrig. Wir werden ja mit 1 Million Eizellen geboren. Die werden Verlauf des Lebens einfach auch verbraucht und abgebaut, weil sie genetische Fehler anhäufen. Und bei Eintritt in die Menopause sind nur mehr 500 Eizellen circa übrig. Und je älter wir werden, umso schwächer wird dieser Eierstock. Und in der Perimenopause funktioniert einfach dieser Motor nicht mehr so gut, der springt nicht mehr richtig an, die Östrogenproduktion legt nicht mehr richtig los, wir haben richtige Östrogenabfälle, teilweise bis null, die Frauen haben die ersten nächtlichen Hitzewallungen, die haben die ersten Schlafstörungen und im nächsten Moment plötzlich startet der Motor doch wieder, das Pferd galoppiert doch nochmal voll los, es zeigt, was es drauf hat und wir produzieren teilweise nicht mehr ein Eili pro Monat, ein Follikelchen, ein Eibläschen, sondern teilweise zwei, drei, vier Eibläschen und die Östrogenwerte schießen ins Juche hinaus, sind höher denn je, höher denn als sie in der Prämenopause jemals waren und die Frauen haben die extremen Östrogenüberschusssymptome, also die haben Brustspannen, Wassereinlagerungen, Migräneattacken, sind reizbar wie nur was. Bis irgendwann der Eierstock komplett leer ist und der Motor überhaupt nicht mehr anspringt, der zündet einfach nicht mehr und dann ist man in der Menopause. Dann produziert quasi der Eierstock keinen einzigen Tropfen Östrogen mehr. Aber die Perimenopause ist genau deswegen so schwer erträglich für die Frauen, weil es so starke Hormonschwankungen gibt, weil es eine Berg- und Talfahrt der Östrogenspiegel ist.
Ja, das klingt nur schon vom Zuhören extrem anstrengend. Gibt es eigentlich irgendeinen biologischen Grund, dass uns Frauen das Leben in Bezug auf die Hormone so in Anführungszeichen schwer gemacht wird?
Es ist auch tatsächlich für viele Frauen anstrengend, dieser hormonelle Zyklus und dann vor allem, wenn es ganz wild bergauf und bergab geht, die Perimenopause. Da ist es tatsächlich so, dass 30% aller Frauen eine massiv eingeschränkte Lebensqualität und Leistungsfähigkeit haben. Aber der Grund ist ganz offensichtlich, wieso wir das durchmachen müssen. Das ist die Reproduktion, die ist evolutionstechnisch gesehen so wichtig, dass das Gehirn bis zum letzten Ende versucht, auch noch das letzte Eibläschen oder Eili aus dem Eierstock rauszuquetschen, zu stimulieren, zu rekrutieren, wie irgendwie möglich.
Was man sagen kann, ist ja schon, dass die Lebenserwartung stetig steigt. Das hatten wir vorher schon, auch das Thema mit der früheren Pubertätseintritt. Und dass dadurch diese Phase nach der Menopause eben länger geworden ist über die letzten Jahrhunderte. Und deshalb lernt man auch immer mehr über die Phase. Zum Beispiel hat man wichtig in der Gendermedizin gelernt, dass bei Frauen sich das kardiovaskuläre Risiko beispielsweise deutlich ändert nach der Menopause, weil sie eben nicht mehr das schützende Östrogen im Körper haben. Und das ist etwas Wichtiges, was man wissen sollte, wenn man sich um Frauen in diesem Alter kümmert, dass man darauf achtet, dass das kardiovaskuläre Risiko, das sich verändert, nicht zu verpassen.
Also Herzinfarkte zum Beispiel. Was ist eigentlich mit den Männern? Spüren die Hormone auch in ihrem Alltag? In der Umfrage hat jemand gesagt, ja, wenn ich Stress habe, vielleicht sind das die Hormone. Kann das bei Männern auch einen Einfluss haben?
Also das Testosteron unterliegt auch einem zirkadianen Rhythmus, also unterliegt täglichen kleineren Schwankungen. Das Testosteronspiegel bei Männern ist am höchsten am Morgen und fällt langsam den Tag über ab. Aber Schwankungen, wie das die Frau erlebt in einem 28-Tages-Zyklus mit extremen Höhen und extremen Tiefen, das muss der Mann nicht mitmachen. Also das kann ein Mann mit seinen geringen Testosteronschwankungen, die im Verlauf von 24 Stunden auftreten, nicht annähernd nachvollziehen, die Schwankungen, die das Östrogen macht.
Jetzt hört man auch immer wieder von einer sogenannten Andropause, also quasi der, ich weiß nicht, ob man das so übersetzen kann, Menopause der Männer. Gibt es die?
Also die Menopause ist ja wirklich ein absolutes Aufgeben der Funktion des Eierstocks. Der Eierstock stellt komplett die Hormonproduktion ein und produziert keinen Tropfen Östrogen mehr. Er streikt komplett. Einen solchen abrupten Testosteronproduktionsstopp vom Hoden gibt es in dem Sinne nicht. Man weiß sehr wohl, dass jüngere Männer höhere Testosteronspiegel haben im Vergleich zu älteren Männern. Man weiß, dass die Männer ab 30 bis 40 Jahren langsam immer einen zunehmend abnehmenden Testosteronspiegel haben. Die Abnahme entspricht circa 1% pro Jahr, gemächlich bis zu deren Lebensende. Aber einen absoluten Testosteronproduktionsstopp und so ein rapides Abfallen in kürzester Zeit erleben die Männer nicht. Nein, in dem Sinne, im engeren Sinne, eine Andropause gibt es nicht. Aber es gibt sehr wohl ein Androgenmangelsymptom, oder? Wenn Männer mit zunehmendem Alter oder auch durch bestimmte Erkrankungen ausgelöst, tatsächlich einen Testosteronmangel haben, dann misst man das Testosteron mindestens zweimal und der Wert ist dann unter 8 bis 12 Nanomol pro Liter. Und sie zusätzlich, also quasi nachgewiesen, laborchemisch einen Testosteronmangel haben und zusätzlich symptomatisch sind, also zum Beispiel Beschwerden haben wie Schlafstörungen oder einen erschwerten Muskelaufbau oder Konzentrationsschwierigkeiten oder Stimmungsschwankungen, ganz ähnlich oftmals den Menopausensymptomen, dann haben auch die Männer eine Indikation zur Testosteronsubstitution, so wie man auch Menopausenbeschwerden mit einer Hormonersatztherapie therapieren kann.
Eine Frage, die uns erreicht hat, möchte ich kurz vorspielen.
Heutzutage werden ja verschiedene Gebiete Hormontherapie eingesetzt. Wie schlimm sind denn die Auswirkungen auf die Umwelt? Beziehungsweise sind schon so viele Hormone in unseren Gewässern, dass das auch wieder Einfluss hat auf Menschen, die einfach Leitungswasser trinken?
Wie sieht es da aus?
Die Hormonbelastung der Gewässer ist vor allem durch den Menschen selber verursacht, durch unsere eigenen Produktionsstätten, also durch den Hoden und durch die Eierstöcke. Und die Hormone, die wir selber produzieren, werden ja ausgeschieden in die Toilette, in das Abwassersystem, aber natürlich auch durch hormonelle Produkte, die wir einnehmen, wie zum Beispiel eine hormonelle Kontrazeption, die Antibabypille oder Hormonersatztherapien. Dieses Wasser geht aber grundsätzlich ins Abwasser und in die Kläranlagen und die Kläranlagen filtern 95% dieser Hormone wieder heraus. Der zweite große Verursacher von Gewässerverschmutzung ist die Landwirtschaft und die Tierhaltung, die Nutztierhaltung. Auch die produzieren Östrogene und scheiden die aus und über Mist und Gülle wird das dann auf die Felder gespritzt und gelangt tatsächlich in die Oberflächengewässer. Und Oberflächengewässer, die jetzt stark von solchen landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen beansprucht sind und verschmutzt sind, da kann man tatsächlich eine erhöhte Hormon- oder Östrogenspiegel nachweisen. Und das führt tatsächlich nachgewiesenermaßen zur Verweiblichung von männlichen Fischen.
Nicht aber vom Menschen.
Nicht vom Menschen, genau, da komme ich noch dazu. Und der dritte große Ursprungs für Gewässerverschmutzung ist natürlich die Pharmaindustrie, aber das ist bei weitem der kleinste Teil. Also der Mensch selbst ist der größte Teil. Und man muss wirklich sagen, Hormone sind hochpotente Substanzen, aber im Leitungswasser, sie sind nachweisbar, aber in so geringster Menge, dass das im Vergleich zu unserer eigenen täglichen Produktion überhaupt gar nicht ins Gewicht fällt und dass das zumindest heutzutage wirklich keinen Einfluss hat.
Es gibt Studien, die das schon anschauen, eben in Bezug auf Schwangerschaft und Neugeborene. Aber ich glaube, vom heutigen Wissensstand, den wir haben, stimme ich dir absolut überein.
Es fällt quasi nicht ins Gewicht.
Haben Hormone eigentlich einen Einfluss auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität?
Ja, auch das ist ein spannendes Thema, das viel diskutiert wird, die sogenannte Frage Nature or Nurture. Hier gibt es Studien zum Beispiel eben zum Einfluss von Testosteron auf das Gehirn und es gibt beispielsweise Studien bei Rhesusaffen, die zeigen, dass die Affen, die eine höhere Testosteronexposition während der Schwangerschaft hatten, dass die ein männlicheres Spielverhalten an den Tag legen. Also mehr irgendwie mit Backern und mit Autos spielen als mit Puppen. Diese ähnliche Studien gibt es auch bei den Menschen, also zum Beispiel Kinder, die XX-Chromosomen haben, aber auch einen sehr hohen Testosteron- oder Androgen, also einfach männlichen Hormoneinfluss. Andererseits glaube ich, dass diese Frage viel komplexer ist zu beantworten. Eben, wir haben zum Beispiel Menschen, also Transpersonen beispielsweise, die können einen wahnsinnig hohen Testosteroneinfluss gehabt haben, aber die Identität ist doch weiblich. Also ich denke, hier ist diese Frage sicherlich noch nicht gänzlich beantwortet, aber sehr spannend.
Ich glaube auch, das hängt von der Sozialisation ab, und auch von der Genetik. Das ist Hormone haben einen großen Einfluss, aber Hormone sind nicht schuld an allem oder bewirken nicht alles. Das muss man sich immer bewusst sein.
In Bezug auf Hormone und Krankheiten ist Osteoporose ein Risiko, das zugenommen hat, oder?
Ja, angesichts unserer überalternden Gesellschaft. Ich meine, vor circa 120 Jahren, 1900, sind die Frauen, hatten eine durchschnittliche Lebenserwartung von 47 Jahren. Die haben die Postmenopause gar nicht richtig erlebt. Aber heutzutage leben die Frauen bis durchschnittlich 85. Das heißt, wir leben ein Drittel unseres Lebens, 30, 35 Jahre, darben wir ohne einen Tropfen Östrogen dahin. Und wir überaltern. Wir sind die Osteoporose-Generation, weil mit dem Wegfall der Östrogene verliert der Knochen an Dichte und wird poröser. Genau. Und wir sollten uns tatsächlich vor dieser Osteoporose oder vor diesem Risiko, dessen sollten wir uns bewusst sein, denn 33,3% aller Schweizer Frauen wird bis zum Lebensende eine osteoporotische Fraktur erleiden, also einen Schenkelhalsbruch, Oberschenkelhals oder einen Wirbelkörpereinbruch. Die Tödlichkeit einer osteoporotischen Fraktur im ersten Jahr ist 25-30%. Das heißt, 85 von 1000 Schweizer Frauen werden bis zum Ende ihres Lebens an den Folgen einer osteoporotischen Fraktur sterben. Also an den Operationskomplikationen, an den Protheseninfekten, an den Thrombosen, infolge einer eventuellen Bettlägerigkeit. Und über das spricht niemand. Die Bevölkerung fürchtet sich vor allem vor dem Brustkrebs. Tatsächlich ist es aber so, dass durchschnittlich 12,5 Frauen pro 1000 Schweizer Frauen an Brustkrebs sterben, versus 85 sterben an den Folgen einer osteoporotischen Fraktur. Das heißt, das ist um ein Zigfaches höher, das Risiko zu sterben, durch die Osteoporose im Vergleich zum Brustkrebs. Nur das Risiko wird oft so verzerrt wahrgenommen, weil über Brustkrebs spricht jeder und jeder hat Angst vor Krebs. Krebs ist so furchtbar, ist ja auch furchtbar, aber Osteoporose ist aktuell the silent disease, über die spricht niemand. Und das Tragische ist sogar, dass nur 10% aller diagnostizierten Osteoporose-Patienten überhaupt eine osteoporose-spezifische Therapie erhalten aktuell in der Schweiz.
Gibt es auch bei den Männern mehr Osteoporose, sobald der Testosteronspiegel abnimmt?
Ja, also auch die Männer sind davon betroffen mit zunehmendem Alter. Natürlich kann man sagen, dass es bei den Frauen das Risiko eben schneller und früher steigt nach der Menopause, bei den Männern das eher etwas Stetiges ist, dass man sich aber eben bewusst sein sollte, dass die ganze Gesellschaft sich mit dem Thema Osteoporose beschäftigen sollte und dass eben die Früherkennung wichtig ist und die Frühintervention im Sinne einer Prophylaxe, die man ganz einfach mit Vitamin D, Sport, einem gesunden Ernährungsstil, Nichtrauchen betreiben kann.
Ja, vielleicht gerade generell, was können wir präventiv Gutes für unsere Hormone tun? Können wir unseren Lebensstil irgendwie hormonpositiv in Anführungszeichen beeinflussen?
Ich glaube, das läuft immer wieder auf dasselbe hinaus, wie man den Körper positiv beeinflussen kann, wie man die Hormonachsen positiv beeinflussen kann. Und zwar so einfach: eat, move, sleep. Und verdammt nochmal, repeat. Es ist so einfach. Gesund essen, sich gesund ernähren, ausgewogen ernähren, ausreichend schlafen, ausreichend bewegen, Stress reduzieren. Und das jeden Tag und nicht nur einmal in der Woche.
Also das mögen auch unsere Hormone im Körper. Gibt es Fragen, die man den ÄrztInnen stellen sollte, jetzt in Bezug auf Hormone?
Also ich glaube, wenn man sich gesund fühlt, dann kann man von einem gesunden und gut laufenden Hormonsystem ausgehen. Wenn man irgendwelche Symptome hat, muss man die abklären, aber prophylaktisch den Ärzten Fragen zu dem Hormonsystem stellen oder prophylaktisch Abklärungen zu treffen, kann ich nicht empfehlen. Ist auch in den Guidelines nicht empfohlen.
Ja, ich denke auch, die Hormone sind Teil eines großen Ganzen. Sie sind sehr spannend und sie haben viele Bereiche im Körper, die sie beeinflussen. Ich denke, was man schon fragen kann, ist eben die Frage, ob man jetzt aufgrund seines Geschlechts oder aufgrund von anderen Faktoren zum Beispiel einem höheren Risiko ausgesetzt ist und so auch die behandelnden Ärzte und Ärztinnen anregen dazu, sich mit diesem Thema Geschlecht und Hormone zu befassen und vielleicht auch selbst einmal in die Literatur zu gehen und nachzulesen.
Welches Wissen darf man denn erwarten von ÄrztInnen im Moment?
Ich glaube, das Wissen nimmt zu. Wenn man die Literatur anschaut, die ältere Literatur ist wirklich noch sehr, ich würde sagen, männerfokussiert. Aber in den neueren Leitlinien ist es so, dass erwünscht wird, dass man wirklich den Aspekt Gender mit einbezieht, wenn man medizinische Studien zum Beispiel macht. Das heißt, man darf erwarten, dass auch die Ärzte und Ärztinnen nachlesen und herausfinden, ob es tatsächlich Unterschiede gibt. Meistens ist es noch nicht in den offiziellen Leitlinien eingebettet, aber ich denke, das wird in den nächsten Jahren kommen.
Eine Frage, die uns immer wieder erreicht hat. Inwiefern spielt eigentlich das Geschlecht der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes eine Rolle in Bezug auf Hormone?
Es gibt Studien dazu, die wirklich untersuchen, was das Geschlecht der behandelnden Ärztin für einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und da hat man gesehen, dass zum Beispiel Thema Herzinfarkt bei Frauen, dass das Überleben höher ist, wenn sie durch eine Frau behandelt wurden. Auch im chirurgischen Bereich gab es bereits Studien hierzu. Und ich würde mal behaupten oder ich denke, dass das wahrscheinlich sehr stark mit dem Bewusstsein der behandelnden Ärzte zu tun hat, dass sie sich eben bewusst sind, dass vielleicht eine Frau andere Symptome zeigen kann bei einem Herzinfarkt als die klassischen Symptome, die man aus den Lehrbüchern kennt und dass so die Früherkennung besser ist und auch dann die Behandlung natürlich.
Wenn wir ganz zum Schluss noch in die Zukunft schauen und auf Ihre Wünsche, wo haben Sie Wünsche in Bezug auf Forschung, in Bezug auf mehr Gendermedizin zu Hormonen?
Ich glaube einfach in der Arzneimittelentwicklung, dass einfach dass zunehmend auch verlassen wird, dass man Arzneimittel an dem Standardmann testet.
Genau. Ich würde das absolut unterschreiben. Ich denke, mein Wunsch wäre wirklich, dass Menschen von allen Geschlechtern wirklich die gleiche Chance haben, eine gute medizinische Behandlung zu kriegen und dass wir das in der Forschung umsetzen können, auch wenn es vielleicht das Ganze manchmal etwas komplizierter macht, als wenn man nur den Standardmann als Grundlage der Forschung nimmt. Aber das wäre mein Wunsch, dass wir das wirklich schaffen, eine geschlechtergerechte Medizin zu haben.
Vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, für den Einblick in die Hormontänze in unseren Körpern. Danke, Susanna Weidlinger und Uchenna Kennedy.
Dankeschön.
Danke dir.
Ja, in der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Schlaf. Welches Geschlecht schläft eigentlich besser und warum? Was sind Gesundheitsrisiken bei gestörtem Schlaf bei Männern und Frauen? Und was können wir alle tun, damit Schlafen möglichst einfach wird? Ich bin gespannt auch auf eure Fragen und Beobachtungen. Schreibt mir auf Instagram oder schickt ein Mail. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. Und zu guter Letzt, dieser Wissenspodcast ist nur möglich dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Philas Foundation. Die Stiftung setzt sich ein für eine geschlechtersensible Medizin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Guten Schlaf. Tschüss zusammen.